Hallo liebe Leute, ein kleiner Tipp, ihr könnt uns auch auf Twitter folgen und mitdiskutieren unter @preradovic. So, wie geht es jetzt weiter mit Deutschlands Wirtschaft? Wer den Lockdown überlebt wirtschaftlich und wer nicht, das wird sich bald zeigen. Klar ist, die großen Vorzeigeunternehmen, die brauchen jede Menge Hilfe, also zum Beispiel die Lufthansa oder die gesamte Autoindustrie. Man könnte allerdings auch sagen, sie fordern Hilfe, also Milliarden vom Steuerzahler. Nur die Gewinne, die sollen dann wieder an die Eigentümer gehen. Das war ja bislang auch so. Aber ist das okay? Darüber müssen wir reden. Jetzt den Punkt Preradovic.
Ich glaube, dass wir dringend ein Konjunkturprogramm brauchen. Das Automobil bietet sich an, es hängen viele Arbeitsplätze dran.
Auch wenn man 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit hat, auch wenn VW da viel in die Arbeitslosenversicherung gezahlt hat in der Vergangenheit. Aber müsste man da nicht auch Dividenden, vielleicht sogar auch Bonuszahlungen kürzen?
Ja, als letztes Mittel werden wir uns das sicherlich auch noch überlegen.
Dr. Gerhard Schick, hallo nach Berlin.
Ja, guten Tag.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Volkswirt, saßen für die Grünen 13 Jahre im Bundestag und haben vor 2 Jahren die Bürgerbewegung Finanzwende gegründet. Ein gemeinnütziger Verein, der sich für eine Finanzwirtschaft einsetzt, die den Menschen dient und nicht allein der Finanzindustrie. So, fangen wir mal mit der Autoindustrie an. Die möchte als Unterstützung vom Staat Kaufprämien für ihre Autos, ähnlich wie die Abwrackprämie in der Finanzkrise, also Geld vom Steuerzahler. Und gleichzeitig sagt VW-CEO dies, er möchte trotzdem Dividenden an die Aktionäre zahlen. Die auszusetzen wäre lediglich das letzte Mittel. Also in meinen Ohren hört sich das ein bisschen dreist an von einer Branche, die den Steuerzahler beim letzten Mal quasi mit Abgasbetrug belohnt hat.
Das sehe ich genauso. Das geht einfach nicht, auf der einen Seite die Hand aufzuhalten und zu sagen, wir haben hier eine Notsituation, bitte, bitte, Steuerzahler, hilf uns, unterstütze uns. Und auf der anderen Seite zu sagen, uns geht so gut, dass wir Gewinne ausschütten können an die Aktionäre. Entweder geht es dem Unternehmen schlecht und es hat Hilfe verdient, dann müssen auch die Dividenden im Unternehmen bleiben und genutzt werden, um Beschäftigung und Produktion zu sichern. Oder es geht dem Unternehmen so gut, dass es Dividenden ausschütten kann an die Aktionäre, dann hat es aber auch keinen Anspruch, beim Staat die Hand aufzuhalten.
Ja, um es nochmal klar zu machen, die Aktionäre sind ja die Eigentümer des Unternehmens und die müssten eigentlich auch die wirtschaftlichen Risiken tragen. Also das ist doch Marktwirtschaft. Warum läuft das hier anders?
Es gelingt immer wieder einflussreichen Gruppen, Konzernlenker mit guten Drähten in die Politik, da so ein Bild herzustellen, was sagt, ja, wir müssen dem Unternehmen helfen und dann wird gar nicht mehr differenziert, was ist eigentlich das Unternehmen und was sind die Aktionäre? Das ist übrigens ein Fehler, den man auch bei der Commerzbank-Rettung 2008 gemacht hat. So richtig es war, sicherzustellen, dass das Unternehmen nicht insgesamt kippt und dann weiteren Schaden am Finanzmarkt auslöst, so falsch war es, den Aktionären einen so günstigen Preis zu zahlen, wie er seitdem nie wieder gezahlt worden ist für die Aktie. Und deswegen macht der Steuerzahler in Deutschland mit der Commerzbank-Rettung miese, während andere Länder mit ihren Bankenrettungen Plus gemacht haben. Und ich finde, aus diesem Fehler muss man lernen. Das darf uns nicht nochmal passieren.
Nach der Finanzkrise und der Abwrackprämie sind ja viele Gewinne der Autoindustrie hinterher ja auch ins Ausland gegangen. Also da hat der deutsche Steuerzahler die Großaktionäre von Daimler in China und Kuwait mitfinanziert. Und das würde ja diesmal wieder passieren, oder? Wenn die Autoindustrie mit ihren Forderungen durchkommt. Danach sieht's ja aus.
Genau, und es ist ganz interessant, die norwegische Luftfahrtgesellschaft, die ist jetzt ganz anders gerettet worden, nämlich so, dass man gesagt hat, die Aktionäre müssen auf einen ganz großen Teil ihres Kapitals verzichten, werden nur noch einen kleinen Anteil der Firma haben und die Fremdkapitalgeber, also die Anleihegläubiger, werden zu neuen Aktionären. Und der Staat hat gesagt, erst dann steigen wir mit Hilfe ein, wenn diese Möglichkeiten genutzt worden sind. Experten sprechen da vom sogenannten Bail-in, weil man sozusagen die Kapitalgeber heranzieht, als von außen sich vom Staat Geld zu holen. Und das zeigt eben, man kann Unternehmen retten mit deutlich weniger Staatsgeld und indem man die Kapitalgeber, also Aktionäre und Fremdkapitalgeber wie Banken oder Fonds auch wirklich heranzieht. Das wäre die fairere Lösung, das wäre auch die marktwirtschaftliche Lösung.
Sehen Sie irgendwelche Ansätze bei der Regierung, dass man über solche Sachen nachdenkt?
Ich habe den Eindruck, dass die Drähte zwischen den Vorständen der großen Unternehmen in Deutschland und der Bundesregierung so gut sind, dass da diese Vorstandssicht zu stark reinkommt. Und das finde ich eigentlich falsch. Im Vordergrund sollte zum einen stehen, Beschäftigung zu sichern, denn es geht hier darum, Arbeitsplätze zu retten. Und wir müssen natürlich auch unternehmerische Strukturen sichern, denn niemand hat etwas in Deutschland davon, wenn jetzt in dieser Krise Unternehmensstrukturen, die über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut worden sind, kaputt geht und dann, wenn der Lockdown vorbei ist, man völlig von vorne anfangen muss. Ich glaube, wir haben auch kein Interesse, dass jetzt irgendwelche Staatsfonds auf Schnäppchenjagd gehen und schwache Unternehmen aus Deutschland aufkaufen. Von daher bin ich nicht grundsätzlich dagegen, dass der Staat da auch unterstützend eingreift. Aber er muss es so tun, dass sparsam mit Steuergeld umgegangen wird und dass das Geld nicht einfach irgendwo ins Ausland abfließt.
Aber wenn man jetzt fair ist, müsste man dann nicht auch sagen, dass der Steuerzahler sich auch an den nächsten Gewinnen beteiligt werden sollte, wenn er schon so viel Geld reinzahlt?
Unbedingt. Das kann man mit Regelungen bei der Rettung im Einzelnen festhalten. Zum Beispiel ist eben bei den Plänen, die wir kennen zur Lufthansa-Rettung, vorgesehen, dass es eine stille Einlage gibt, die mit 9% verzinst wird. Das, finde ich, ist eine angemessene Verzinsung und würde den Steuerzahler an den Gewinnen beteiligen. Aber es gibt auch eine zweite Bedingung. Wir wissen ja, dass die großen Gesellschaften, die großen Unternehmen alle auch in Steueroasen oder Schattenfinanzzentren, wie man besser sagt, präsent sind. Also Ländern, in denen man Steuern sehr niedrig zahlen, also sehr niedrige
Welche
Steuern zahlen kann. Es gibt bekannte Schattenfinanzzentren außerhalb Europas, wie die Cayman Islands, Bahamas, Panama, Hongkong zählt dazu. Es gibt aber auch Schattenfinanzzentren in der Europäischen Union, wie Malta oder Irland oder Niederlande, die sich ganz gezielt so aufstellen, dass sie eben Firmen anbieten, verlagert die Gewinne zu uns, hier könnt ihr weniger besteuern. Und gleichzeitig sind das häufig auch Finanzzentren, wo eben sehr viel Geldwäsche und Illegales blüht. Und das sollten wir auf jeden Fall nicht fördern. Und ich finde, es ist einfach eine Sache von Selbstschutz des Steuerzahlers, dass wir jetzt die Bedingungen stellen, wenn es staatliches Geld für ein Unternehmen gibt, dann muss dieses Unternehmen aufhören, zu Lasten des deutschen Steuerzahlers irgendwelche Steuertricks über solche Steueroasen zu machen. Mhm. Und diese Bedingung fehlt bisher in allen Rettungsplänen der Bundesregierung.
Schon erstaunlich, ne? Aber Lufthansa war ein gutes Stichwort, weil auch die Lufthansa ist in diesen Schattenfinanzzentren unterwegs, oder? Wo sitzen die?
Ja, die Lufthansa hat zum Beispiel Tochtergesellschaften in Malta. Und sie hat auch eine Tochtergesellschaft auf den Cayman Islands, obwohl sie da gar nicht hinfliegt. Wir wissen nicht genau, wie viel Gewinne da verlagert werden. Wir wissen aber aus dem Bankenbereich, wo die Unternehmen verpflichtet sind, zu sagen, wie viel Wertschöpfung und wie viel Steuern zahlen sie in den einzelnen Ländern, dass Malta ein typischer Ort für Steuerverlagerung ist. Man konnte zum Beispiel bei den Zahlen der Deutschen Bank sehen, dass pro Mitarbeiter in Malta wesentlich mehr erwirtschaftet wird als in Frankfurt. Das ist ein Hinweis für eine Gewinnverlagerung. Und deswegen wäre unsere Forderung, dass die Bundesregierung eine Lufthansa bei einer Rettungsmaßnahme zwingt, solche Rechnungen offen zu legen, dass wir sehen können, ob Gewinne verlagert werden.
Und wenn nicht, sollen sie die 10 Milliarden nicht bekommen, oder?
Das müsste genau in die Auflagen für die Rettung rein, dass dann in Zukunft so etwas unterbleiben muss.
Aber irgendwie wirken diese großen Unternehmen in Deutschland ausgesprochen selbstbewusst. Jetzt hat der Lufthansa-CEO Spohr gesagt, nee, also auf keinen Fall Einflussnahme des Staates in die Lufthansa. Also so wollen wir schon mal gar nicht gerettet werden. Und hat sogar mal quasi die Möglichkeit einer Insolvenz ins Spiel gebracht. Für mich klingt das ein bisschen nach Erpressung.
Ja. Meine Erfahrung ist auch, ich habe es vorher schon mal kurz angedeutet, dass der Draht zwischen Spitzenmanagern und Bundesregierung zu gut ist. Und wir müssen in dieser Krise sehr aufpassen, dass nicht denen geholfen wird, die am lautesten schreien, sondern denen, die es am nötigsten haben. Und das sind vielleicht dann nicht die großen Unternehmen in erster Linie, die einen guten Draht zum Kanzleramt haben, sondern das sind vielleicht viele kleine Kultureinrichtungen, denen jetzt völlig die Kunden wegbrechen. Das sind vielleicht viele kleine Unternehmen, die in Berlin gar nicht bekannt sind, die aber eben ganz entscheidend sind für Beschäftigung und Innovationsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts.
Und vielleicht auch viel systemrelevanter am Ende sind. Ich meine, Kultur ist ja das meist unterschätzte Gut, das wir hier haben. meiner Ansicht nach, oder?
Auf jeden Fall. Und deswegen muss man da jetzt versuchen, politisch auch Druck auszuüben, dass es eben nicht nur die mit den sehr guten Drähten sind. Und das sind in Deutschland traditionell eben die Automobilbranche, die Chemiebranche, aber auch der Finanzsektor.
Mhm. Was mich nochmal an diesen Schattenfinanzzentren, das ist ein schönes Wort, ja, also Steueroase fand ich auch nicht schlecht, aber das klingt wirklich nach Caymans. Was mich daran interessiert, wie viele Unternehmen in Deutschland, kann man das irgendwie eingrenzen oder sagen, welche Branchen oder so sitzen oft in diesen Schattenfinanzzentren und verlagern ihre Steuerzahlungen dorthin?
Von den 30 Gesellschaften, die im DAX, in dem Börsenindex DAX notiert sind, haben alle auch Tochtergesellschaften in solchen Schattenfinanzzentren, teilweise auch mehrere an einzelnen Standorten. Nicht immer kann man dann von außen sehen, ob sie wirklich zu Gewinnverlagerungen genutzt werden. Denn natürlich kann man auch, jetzt sage ich mal, als Automobilkonzern in Malta eine Dependance haben, um da einfach Autos zu verkaufen. Oder als Lufthansa eine Dependance in einem ausländischen Staat haben, weil man da hinfliegt, dort Beschäftigte hat und irgendwie auch Immobilien hat und das alles managen muss.
Aber nicht, wenn man auf die Caymans nicht fliegt.
Exakt. So, das heißt, wir haben Hinweise und wichtig ist es eben, dass wir hier für Transparenz sorgen, um uns zu schützen als Steuerzahler vor solchen Strategien.
Wie viel Geld
gehen denn? Ist die Schätzung, dass, Entschuldigung.
Ich glaube, Sie wollten es gerade beantworten. Ich wollte mich fragen, wie viel Gelder dem deutschen Staat da verloren gehen an Steuereinnahmen.
Es gibt nur Schätzungen. Ein Wissenschaftler, Herr Suckmann, hat geschätzt, dass international 600 Milliarden Dollar jährlich verloren gehen durch Verlagerungen in solche Schattenfinanzzentren. Und dass etwa die Hälfte dieser Gelder allein die Europäische Union betrifft, weil bei uns eben auch innerhalb unseres Wirtschaftsraums solche Schattenfinanzzentren bestehen. Das sind alles natürlich Schätzungen, aber einen zweistelligen Milliardenbetrag für Deutschland dürfte das auf jeden Fall jährlich kosten.
Hat denn die EU überhaupt kein Interesse daran, das irgendwie transparenter zu machen?
Es gab eine Gesetzesinitiative, das sogenannte Country-by-Country-Reporting, um solche Verlagerungen offenzulegen. Und es hat auch nach diesen Veröffentlichungen, Sie erinnern sich, Panama Papers, LuxLeaks, da gab es ja einige Sachen, die offengelegt haben, was in dem Bereich läuft, gab es schon Verbesserungen, zusätzlichen Informationsaustausch zwischen den Behörden. Aber das Problem in Europa ist, dass im Europäischen Rat die Regierungen solcher Schattenfinanzzentren auch ihre Stimme haben. Da sitzen eben Malta und die Niederlande und Irland mit ihren Steuervorteilen für Apple und Amazon eben gleichberechtigt mit am Tisch bei der Gesetzgebung. Und das macht den Kampf gegen solche Steuertricks in Europa so schwer.
Wurde über so ein Gesetz denn abgestimmt?
Ja, und auch Deutschland hat sich leider gegen eine öffentliche, also eine wirkliche Transparenz im Sinne dieses Country-by-Country-Reporting entschieden, weil eben die großen Gesellschaften Druck auch auf die Bundesregierung gemacht haben, dass sie kein Interesse daran haben, hier Transparenz zu schaffen. Mhm. Man hat argumentiert, dann kriegen ausländische Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil. Ich meine aber, Gewinnverlagerungen sind eben kein legitimer Parameter im Wettbewerb und wir müssen bei der Steuerzahlung immer dafür sorgen, dass es fair zugeht. Und wenn kleine Unternehmen, die nur in Deutschland präsent sind, hier ihre Einkommensteuer und Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer zahlen müssen und große Unternehmen können dieser Steuerzahlung über den Umweg über mehrere ausländische Tochtergesellschaften ausweichen, dann haben wir einen schiefen Wettbewerb, wo dann immer Amazon gegen den kleinen Buchhändler gewinnt und Starbucks gegen das Café vor Ort. Und ein solcher schiefer Wettbewerb zu Lasten der Kleinen ist keine gute Sache. Wir hatten es gerade vorher von der Bedeutung des Mittelstands für unsere Wirtschaft.
Was mich jetzt noch interessiert, bei diesem Gesetz, das die EU durchbringen wollte, war das so ein Gesetz, wo alle Länder einstimmig abstimmen mussten?
Leider ist es so, dass in Steuerfragen in der Europäischen Union das Einstimmigkeitsprinzip herrscht. Das ist anders in anderen Themen.
Aber dann war doch vorher sowieso klar, dass das nicht durchkommt. Das sind doch Scheininitiativen.
Naja, trotzdem muss man es immer wieder auch versuchen. Manchmal kann man ja auch, und das ist auch in der Vergangenheit geschehen, doch Teile voranbringen. So ist es ja zum Beispiel bei den Banken gelungen, da etwas mehr Licht reinzubringen. Ich glaube, man muss es trotzdem immer wieder versuchen, aber nötig wäre eigentlich, von dem Einstimmigkeitsprinzip bei der Steuergesetzgebung in Europa abzuweichen, also wegzugehen zu einem Mehrheitsprinzip. Mhm. Und ich fände es auch richtig, wenn man Finanzkriminalität in Europa mal richtig bekämpfen würde. Bei anderen Fragen der Kriminalität findet die Zusammenarbeit viel besser statt. Wenn man das Beispiel Cum-Ex nimmt, was den deutschen Steuerzahler ja viel Geld gekostet hat, diese kriminellen...
Können Sie das nochmal in einem Satz erklären?
Ja, das sind kriminelle Geschäfte am Finanzmarkt gewesen, wo man sich Steuererstattungen erschlichen hat, indem man eben so getan hat, als gäbe es mehrere Eigentümer der einen Aktie. Technisch etwas kompliziert. In der Summe hat es den deutschen Steuerzahler zunächst mal einen Schaden von über 10 Milliarden Euro gebracht. Und die Leute, die das gemacht haben, die sind von einem EU-Land ins andere gezogen. Und wenn Europa gemeinsam agiert hätte, hätte man den Schaden viel kleiner halten können. Und das zeigt, bei dem Thema Bekämpfung Finanzkriminalität gibt es in der Europäischen Union einfach noch eine Schwäche.
Mit Ihrer Bürgerbewegung Finanzwende, was machen Sie da eigentlich, um diese Sachen zu ändern?
Das ist sehr unterschiedlich. An manchen Stellen versuchen wir einfach durch eine gute Recherche Dinge ans Licht zu bekommen, Fakten präsent zu machen für die Diskussion. Zum Beispiel haben wir mal bei Banken Testkäufe gemacht, um zu schauen, wie beraten sie eigentlich ihren Kunden bei Konsumentenkrediten, was kommt da raus, was werden da für Angebote gemacht, und haben festgestellt, dass teilweise Menschen effektiv einen Zinssatz von über 20% zahlen und da sehr schlecht beraten werden, weil es eigentlich ein Verkaufsgespräch ist. Durch so eine Studie kann man natürlich die Diskussion vorantreiben, damit die Gesetze besser werden und Banken gezwungen werden, einen besseren Service für ihre Kunden anzubieten. Bei dem Thema Cum-Ex haben wir einen Hinweisgeber, der mit seinen Informationen die Staatsanwaltschaft in die Lage versetzt hat, diese Sachen aufzuklären, und der dann von der Bank heftig unter Druck gesetzt worden ist, mit Hilfe der Schweizer Justiz. Den haben wir dann aktiv unterstützt, indem wir da in dem Gerichtsprozess präsent waren und auch das Thema bekannt gemacht haben in Deutschland. Also es sind sehr unterschiedliche Vorgehensweisen, aber es geht immer darum, auch mit Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam zu agieren. Mhm. Denn ich glaube, das Gegengewicht zu den Spezialisten der Finanzlobby bei Banken und Versicherungsverband, das kann nur darin bestehen, dass viele Bürgerinnen und Bürger, die den Eindruck haben, es muss sich was ändern, da gemeinsam mittun.
Aber ein bisschen frustrierend muss es schon sein, nicht am großen Rad drehen zu können. Mit allem, was Sie jetzt zum Beispiel fordern, dass es transparenter wird, dass die Unternehmen, die Hilfen bekommen, einfach darlegen müssen, wo sie ihre Firmensitze haben, dass Aktionäre zur Kasse gebeten werden sollen und nicht nur der Steuerzahler. Das sind die großen Räder, da können Sie im Grunde fordern, passieren wird da wenig, oder?
Also wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann kann man feststellen, dass ganz viele Dinge angestoßen wurden von Nichtregierungsorganisationen wie uns. Deswegen bin ich da ganz optimistisch. Nehmen Sie die Frage der Stickoxidbelastung in den Städten durch Klagen der Deutschen Umwelthilfe, egal wie man sieht, ob man das gut oder schlecht findet, aber relevant ist es gewesen. Oder nehmen Sie, was wir vorher besprochen hatten, die Hinweise von Whistleblowern im Bereich der Kanzlei in Panama oder was die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Luxemburg an Steuertricks für die großen Unternehmen gestalten. All das ist durch Whistleblower angestoßen worden, auch die Gesetzgebung nachher, und nicht durch Parlamentarier oder Minister als erstes. Und insofern, ich glaube, wir können da erfolgreich sein, aber natürlich hängt es davon ab, wie viele Menschen mitwirken.
Also die Zivilgesellschaft ist auf jeden Fall nicht völlig machtlos, ne?
Auf jeden Fall nicht.
Vielen Dank, Dr. Gerhard Schick. Viel Glück bei Ihren Anliegen. Viele Mitstreiter wünsche ich Ihnen. Und euch da draußen eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.